Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Willkommen zu unserem Juli-Podcast. Wir sind ja jetzt schon mitten im Hochsommer. Die Erntezeit vom Gemüse geht los. Ich habe gestern Tomaten und Möhren und Bohnen gepflückt. Mein Nachbar hat die Sachen ebenfalls gepflückt, aber der hat ein Hochbeet und dort hat er auch eine ordentliche Ernte eingefahren. Und jetzt frage ich mich, so ein Hochbeet, das hat ja auch so seine Vorteile. Und da möchte ich mir jetzt die Vorteile von unserem Experten holen. Unser Experte ist diesmal Dr. Sven Schubert, Referatsleiter vom Zierpflanzenbau. Hallo Sven.
Hallo.
Stell dich mal kurz vor unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die kennen dich noch nicht.
Ja, also mein Name ist Sven Schubert, ich komme gebürtig aus Zittau, habe dann Biologie studiert an der Humboldt-Universität in Berlin, bin jetzt seit mittlerweile 5 Jahren am LFULG.
Genau wie ich.
Ja, genau wie du. Und bin seit 2 Jahren Referatsleiter Zierpflanzenbau.
Schön. Und ihr habt mit Hochbeeten zu tun, ne? Ihr habt welche angelegt?
Genau, da immer wieder Fragen aus der Bevölkerung kommen, haben wir jetzt auch mal so ein paar Beispielhochbeete uns hingestellt, um auch mal Anbauempfehlungen dann aussprechen zu können.
Gut, dann sagen wir mal, ich bin Anja Seliger und im Gespräch mit Dr. Sven Schubert und stelle dir jetzt ein paar Fragen. Du Sven, also ich habe schon gesagt, der Nachbar, der erntet üppig. Welche Vorteile hat denn so ein Hochbeet? Warum sollte ich mich für so ein Hochbeet entscheiden, jetzt dann auch mal entscheiden für ein Hochbeet? Also
ja, ob man sich jetzt unbedingt für ein Hochbeet entscheiden muss, ist noch die Frage. Mhm. Aber denn so ein Hochbeet bietet natürlich schon Vorteile. Und zum einen ist es natürlich diese bequeme Arbeitshöhe, die man hat. Das ist nicht nur für ältere Menschen interessant, sondern auch für uns im mittleren Alter, sage ich jetzt mal, ist halt immer bequem, wenn man sich nicht die ganze Zeit bücken muss. Das ist sicherlich ein Vorteil. Des Weiteren kann man natürlich auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen immer noch sehr gut gärtnern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr steinigen Untergrund habe oder einen sandigen Boden, dann habe ich mit dem Hochbeet die Chance, mir ein eigenes kleines Beet zu schaffen, wo halt gute Verhältnisse drin sind.
Ja, man kann es beeinflussen.
Man kann die Bodenverhältnisse beeinflussen, genau.
Ja. Aber eben, wo Vorteile sind, gibt es auch Nachteile. Was kannst du als Nachteil, als wichtigen Nachteil benennen?
Ja, ein Nachteil sind sicherlich die Kosten, die dabei entstehen. Mhm. Also zum einen für das Material. Also entweder kaufe ich mir vorgefertigte Modelle aus dem Fachhandel oder ich baue es selber und dann kommt zu den Materialkosten noch der Zeitaufwand dazu. Das sind sicherlich so die Nachteile, die man als erstes nennen müsste.
Mhm. Ja, okay. Aber hält sich noch irgendwie im Rahmen, ne?
Also hält sich im Rahmen und man hat natürlich auch weitere Vorteile, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe.
Genau, da kommen wir jetzt noch dazu. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn man anfängt bei der Standortwahl zu sagen? Also wo sollte das Hochbeet platziert sein?
Da ist es sicherlich sinnvoll, man hat einen sonnigen, luftigen Standort. Mhm. Also generell die meisten Pflanzen, gerade die Gemüsepflanzen, die man wahrscheinlich bevorzugt im Hochbeet anbaut, brauchen Sonne. Und von daher ist ein sonniger Standort immer von Vorteil. Es sollte nicht zu zugig sein, damit das Substrat nicht zu schnell austrocknet. Ansonsten luftig, ja, damit nicht keine Staufeuchtigkeit.
Mhm. Gibt es irgendwas zum Nachbargrundstück, zu dem Abstand zu sagen? Irgendwie?
Also generell sind Hochbeete in der Bauordnung berücksichtigt. Das heißt aber nicht, dass ich dafür eine besondere Genehmigung brauche, sondern es kann sein, dass mein Gartenvorstand oder die Gartensatzung bestimmte Richtlinien vorsieht, wenn ich jetzt meinen Garten in einem Kleingartenverein habe. Und da muss ich mich einfach mal beim Vorstand informieren, wie da die Richtlinien sind, ob es da bestimmte Abstände zum Nachbargrundstück gibt. Ansonsten ist die Wahl völlig frei. Und wenn ich ein Privatgrundstück habe, dann ist es mir überlassen, wo ich das Hochbeet hinstelle.
Genau, man kann es ja trotzdem mal mit dem Nachbar absprechen, ne?
Sicher,
das schadet nicht. Sonst erntet er halt, sonst greift er mal drüber, genau. Und was ist zum Platzbedarf, zur Größe eines Hochbeetes zu sagen? Also wie groß sollte es mindestens sein?
Ja, das ist auch sehr individuell an die Bedürfnisse anzupassen. Ich sag mal, so ein klassisches Hochbeet hat ungefähr 2 Quadratmeter bearbeitbare Fläche, also es hat ungefähr die Maße so 1 mal 2 Meter. Mhm. Wenn ich es mir jetzt zum Beispiel aus Europaletten selber zusammenbaue, so eine Europalette ist 1,20 Meter breit.
Hast du schon so ein Maß?
Und wenn ich da jetzt 6 Europaletten nehme, dann komme ich so auf 1,20 mal 2,40 Außenmaße und dann habe ich drin halt auch ungefähr diese 2 Quadratmeter Fläche.
Also man muss bedenken, man muss gut rankommen auch.
Genau, das ist wichtig, dass es halt ergonomisch an die Bedürfnisse angepasst ist. Man sagt so 70 bis 1 Meter Höhe, um halt gut ranzukommen, je nach Körpergröße auch. Und ja, man muss halt überlegen, wie lang sind meine Arme. Also wenn ich das Hochbeet viel breiter als 1,20, 1,40 mache, komme ich dann am Ende nicht mehr in die Mitte rein. Von daher, das sind so die, die grundlegenden Überlegungen.
Ist ja bei so einem ebenerdigen Beet, ich sag's mal so, ist es ja auch genauso.
Da ist es nicht anders.
Man muss es ja auch irgendwie pflegen und handeln können. Und hast du noch so ein paar Tipps, ein paar Infos, was bei der Materialwahl zu beachten ist?
Wenn ich jetzt mein Hochbeet selber baue, ist sicherlich Holz am einfachsten zu bearbeiten und auch am leichtesten zugänglich. Da kann sich sicherlich jeder mit anfreunden, irgendwie Holz zu sägen, Holz zu verschrauben. Das ist sicherlich einfacher, als wenn ich da jetzt mir irgendwelche Kunststoffe zurechtbiege. Wenn ich das Hochbeet kaufe, dann ist der, ja, dann nehme ich die Materialien, die angeboten werden. Da gibt es Hochbeete aus Kunststoffen, aus Metall, aus geformten Alu-Elementen. Also da ist eine große Vielfalt am Markt, sage ich mal. Und ja, man kann sich auch ein Hochbeet vorstellen, das man selber zusammenbaut aus irgendwelchen Sandsteinquadern. Mhm. Wir sind ja hier in der Nähe zur sächsischen Schweiz. Mhm. Da hat sowas natürlich seinen Charme. Da muss man natürlich bedenken, dass man große Wandstärken hat. Also wenn ich jetzt so einen Sandsteinblock nehme, der hat schon mal 20 Zentimeter Breite.
Platz weg. Mhm.
Da ist schon, geht schon wieder Platz verloren. Mhm. Genau. Was ich beim Holz nicht habe.
Ja. Aber es ist dann eben auch was Natürliches, ne?
Richtig.
Genau, und eben was Regionales, wenn man hier vor Ort ist. Und zum Zeitaufwand, kannst du da noch was sagen, wenn du jetzt ein Hochbeet selber kreierst?
Ja, wenn man es selber baut, dann hängt es natürlich von den handwerklichen Fähigkeiten ab, von den Materialien, die man benutzt. Man muss darauf achten, also gerade wenn man es jetzt mit Holz arbeitet und das aus zum Beispiel Europaletten zusammenschraubt, dann sollte man darauf achten, dass das Hochbeet selber dann nicht direkten Bodenkontakt hat. Also dann sollte man ein Steinfundament, jetzt so ein Streifenfundament unter die Holzelemente stellen, dass quasi das erstmal vom Boden weg ist, eben um diesen Feuchtigkeitstransport vom Boden heraus ins Holz halt zu verhindern. Und auch die Innenfläche vom Holz zum Beet hin, zur Erde hin, zum Substrat, sollte abgedichtet sein. Und dann nimmt man am besten so eine Noppenbahn, wie man sie auch von Gebäuden kennt, wenn man den Keller abdichtet, die man innen an das Holz nagelt, bevor man das Hochbeet befüllt. Und auch ganz wichtig, um wieder Vorteile von so einem Hochbeet dann ins Spiel zu bringen, man muss am Boden unten so einen engmaschigen Kaninchendraht verlegen.
Ah.
Und damit kann man dann halt Mühlwäuse oder Maulwürfe fernhalten, die ja eventuell in dem normalen Beet, wo man sonst wirtschaftet, Probleme machen.
Genau, das ist immer gerade jetzt hier bei den Blumenzwiebeln, wenn man jetzt mal von den Gemüsepflanzen weggeht. Aber das ist schon ein guter Hinweis, ne? Dass man da was unten drunter legt.
Ja, du hast nach einem Zeitaufwand gefragt. Also ich sag mal, an einem Wochenende hat man das sicherlich mehr oder weniger zusammengeschraubt und beim Befüllen, das kann sich dann auch nochmal, je nachdem, wie man befüllt, mit was man befüllt, ein paar Tage oder ein paar Stunden ziehen, je nachdem.
Okay, aber du hattest schon was zur Verbindung zum gewachsenen Boden gesagt, also die Verbindung zum gewachsenen Boden als solches.
Genau, die ist eigentlich, also je nach Befüllung, nicht da. Also ich sollte sie auf jeden Fall verhindern, die Verbindung zum gewachsenen Boden bei den Holzelementen, die ich benutze. Und das Innenleben vom Hochbeet selber, da gibt es verschiedene Varianten, wie ich das Hochbeet befüllen kann. Wenn ich jetzt komplett das mit Mutterboden vollfülle, dann ist die Verbindung zum gewachsenen Boden da. Das ist aber nicht die Regel. Also in der Regel befülle ich mein Hochbeet so mit unterschiedlichen Schichten. Also ich habe die unterste Schicht, da nehme ich grobes Material, Holz, Äste, Reisig, was so anfällt an Verschnitt im Garten auch, Heckenabschnitt, kann ich da alles unten reinpacken. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Hochbeet 90 Zentimeter hoch ist, dann kann ich quasi so eine Drittellösung machen. Also jeweils 30 Zentimeter, eben so grober Reisig unten hin, Holz. Und dann oben drüber kommt unreifer Kompost, nochmal 30 Zentimeter. Und erst ganz oben, die oberen 30 Zentimeter, nehme ich wirkliche Pflanzerde bzw. Reifenkompost, wo dann die Pflanzen drin wachsen.
Okay, also es ist generell schon auch so wie so ein Kompost aufgebaut, oder? Wie so ein Komposthaufen?
Ja, also man mit hat halt unten Schichtung. Quasi so eine Schichtung. Mhm. Genau, beim Kompost, da schmeiße ich ja wahllos eigentlich meine Gartenabfälle dran. Muss natürlich darauf achten, dass ich gerade Grünschnitt nicht, also Rasenabschnitt zum Beispiel, nicht so dicht packe, sondern da immer wieder auch luftigere Strukturen Äste dazwischen habe.
So, ja.
Und ja, beim Hochbeet ist es ähnlich. Der Vorteil ist so ein bisschen, man hat unten zum einen so ein bisschen eine Drainageschicht, dann nimmt man, da braucht man nicht so viel Erde, wenn man unten so Holz reinpackt. Mhm. Und durch diese Verbindung aus dem Holz und den unreifen Kompost oben drüber, hat man so eine Schicht, die sich langsam zersetzt. Die liefert nach und nach Nährstoffe ab.
Ja.
Und gleichzeitig entsteht dabei immer so eine leichte Wärmeentwicklung durch das verrottende Material.
Verrottungswärme.
Genau. Hat man so eine Verrottungswärme, ja. Genau. Und die wiederum ist förderlich fürs Pflanzenwachstum, ja. Sodass ich natürlich schon relativ zeitig im Jahr pflanzen kann. Wenn ich da oben drüber dann noch eine Fließabdeckung oder Frühbeetkästen draufstelle, kann ich halt schon dann im April anfangen, meine Salate oder Radieschen anzupflanzen.
Also kann man das wirklich schon als großen Vorteil.
Das ist durchaus ein Vorteil, genau. Und diesen Vorteil habe ich halt nicht, wenn ich jetzt Mutterboden einfülle. Dann
lange Erntezeit hat.
Richtig.
Und eben mit diesem Frühbeet-Charakter kann man ja variieren, kann man ja dann wieder wegnehmen. Ne? Also
genau.
Das ist ja nur so in der Anfangsphase. Okay, aber eben, wenn das dann verrottet, heißt das ja eigentlich auch, dass das dann zusammensackt, oder? Mit
es
der
sackt
Zeit?
Zusammen, richtig. Das, also man hat beim Hochbeet auch immer Arbeit, das wieder aufzufüllen.
Ja.
Also man sagt so, nach 5 Jahren ist auf jeden Fall dann unten auch der Teil so weit verrottet, dass man sich überlegen kann, das komplett neu aufzubauen.
Mhm.
Also dass man es quasi ausschaufelt und wieder den Aufbau neu beginnt, wieder mit grobem Material unten, dann wieder unreifen Kompost in der Mitte und wieder feine Hochbeeterde oder beziehungsweise reifen Kompost oben hin.
Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt keinen Garten habe und keine Gartenabfälle, also kein Kompost, was nehme ich denn da? Also was?
Man kann natürlich ganz normal die Pflanzerde aus dem Handel nehmen. Genau, also das steht jedem frei. Das ist natürlich ein Kostenfaktor auch. Ne?
Ja.
Wenn ich mir überlege, ich habe so ein 1x2 Meter großes Hochbeet und fülle die oberen 30 Zentimeter mit feiner Pflanzerde aus dem Handel. Die kostet ja, je nachdem, einen Sack so ungefähr 10 Euro.
Mhm.
Dann brauche ich wahrscheinlich 10 Sack, um da oben die oberen 30 Zentimeter zu befüllen. Da sind 100 Euro Substratkosten erstmal weg.
Das ist nicht zu unterschätzen, ne? Was man da wirklich für eine Menge braucht.
Ja.
Und was das dann entsprechend kostet. Ja.
Genau, nichtsdestotrotz kann man das machen. Also das, oder man baut halt ein flacheres Hochbeet.
Mhm.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder man macht nur die oberen 20 Zentimeter Substrat. Aber die sollten es wenigstens sein.
Ja, also muss man dann für sich selber entscheiden. Genau. Wir reden jetzt ja über die Hochbeete, weil wir auch ein neues Faltblatt herausbekommen haben, herausgegeben haben. Das beschäftigt sich eben über Hochbeete, um Hochbeete. Und das sind Pillnitzer Empfehlungen gegeben. Und da gibt ihr zum Beispiel auch ein paar Hinweise zur Bepflanzung eines Hochbeetes. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Genau. Also wir haben halt verschiedene Sorten jetzt schon getestet bei uns in unseren Hochbeeten hier und haben so die Erträge erfasst. Und da gibt es halt schon so ein paar Empfehlungen, die im Hochblatt dann dargestellt sind, was sich bei uns zumindest auf unseren Pillnitzer Versuchsflächen als geeignet erwiesen hat. Generell muss man sagen, es eignen sich eher flachwachsende Pflanzen. Also zum einen, wenn ich jetzt schon 70 Zentimeter oder 90 Zentimeter Hochbeethöhe habe und dann noch eine hochwachsende Tomate, dann ist es halt schwer, an die Früchte zu kommen, um diese dann zu ernten. Im Handel werden immer mehr verstärkt auch niedrigwachsende, sogenannte Balkongemüse angeboten. Die eignen sich natürlich perfekt fürs Hochbeet. Wenn ich eine klassische Tomate anbaue, muss ich mir halt überlegen, dass ich die ja nicht am Stab hochziehe, sondern zum Beispiel mit Schnüren quer abspanne. Das bleibt mir überlassen, wie ich meine Tomate erziehe, sozusagen. Ansonsten kann man schon sagen, man kann alles in so einem Hochbeet anbauen, was einem vorschwebt. Es ist sicherlich von Vorteil, man baut schnell wachsende Gemüse an, Radieschen. Also sowas, was man auch zeitnah dann wieder ernten kann, einfach um die Erfolge zu sehen.
Ja.
Es ist ja jetzt nicht so, dass das wahnsinnige Mengen sind, die man da erntet. Aber eben gerade sowas wie Salate und Radieschen, die kann man immer wieder nachsehen, auch im Laufe des Jahres. Und man hat halt immer die Erfolge.
Genau, hat dann eben wirklich bis in den Herbst hinein immer was zu ernten,
genau.
Zu essen. Ne? Also so Zierpflanzen.
Ja, man kann auch Zierpflanzen anbauen. Also es gibt ja auch Pflanzen mit essbaren Blüten oder Brunnenkresse, ich meine Kapuzinerkresse,
Entschuldigung,
die man auch anbauen kann.
Mhm.
Genau, auch was wir jetzt viel hatten, waren Süßkartoffeln, die sich auch super eignen, um im Hochbeet angebaut zu werden. Da kann man auch zum Beispiel die Blätter ernten, die kann man spinatähnlich verwenden.
Ah.
Also gerade die jungen Triebe sind sehr gut geeignet, auch für den Salat dann zu verwenden. Und was auch ein Vorteil ist, gerade bei Süßkartoffeln oder eben der Kapuzinerkresse, die bildet halt lange hängende Formen und die kann man dann außen, an die Außenbereiche des Hochbeets pflanzen. Die beschatten dann gleichzeitig nochmal die Hochbeetwand und führen nochmal zu so einer natürlichen Beschattung, Kühlung des Hochbeets.
Und gerade bei der Süßkartoffel, da gehen ja sonst Mäuse auch immer gerne ran, ne? Und hier haben ja jetzt dieses Gitter unten liegen und von daher.
Richtig, da habe ich dann am Ende sogar Erträge.
Schöne Süßkartoffeln oder auch richtig Kartoffeln ernten, ne? Also das wäre ja eigentlich eine schöne Sache. Super, also ich denke mir mal, so ein Hochbeet kommt bei mir auch noch in den Garten. Hast du noch was zur Bewässerung? Wie ist
ja,
das
Bewässerung, also man muss immer mal wieder gießen natürlich im Hochbeet, eben weil der Kontakt zum gewachsenen Boden nicht da ist, wenn man unten diese Drainageschicht noch hat durch die Äste. Dadurch kann es sein, dass das Hochbeet relativ zügig austrocknet, muss aber nicht, da ich ja auch einen hohen Kompostanteil drin habe, der ja auch nochmal natürlicherweise Wasser speichert. Man kann sich mit einfachen Bewässerungsmöglichkeiten helfen, wie zum Beispiel sogenannten Ojas. Das sind ja so aus den südlichen Ländern vielleicht bekannte Tongefäße, die man in die Erde einbringt und aus diesen dann das Wasser herausdiffundiert oder beziehungsweise auch die Pflanzen direkt hinwachsen zu diesen Tongefäßen, um das an das Wasser zu kommen. Es gibt aber auch Systeme im Handel mit einer kleinen Solarplatte, die dann eine Pumpe oder den Akku einer Pumpe, Wasserpumpe versorgt, wo man über eine Zeitschaltuhr dann eine Bewässerung einstellen kann.
Also kann man auch mal in Urlaub fahren.
Man kann auch in Urlaub fahren. Ich habe das selber bei meinen Hochbeeten jetzt angewendet. Also ich habe da so eine 200 Liter Wassertonne befüllt und war jetzt 3 Wochen im Urlaub und das sieht eigentlich alles noch sehr gut aus.
Ah, ist perfekt für denjenigen, der dann auch wirklich mal im Sommer wegfahren möchte.
Genau. Ne?
Super. Sven, vielen Dank für die wertvollen Hinweise.
Ja, sehr gern.
Und wenn Sie das selber alles nochmal nachlesen möchten, dann können Sie gerne unser neues Faltblatt auf unserer Publikationsseite herunterladen. Die Publikationsseite ist www.publikationen.sachsen.de. Da können Sie auch die Faltblätter sich schicken lassen. Also da haben Sie die Kontaktdaten, wo Sie sich hinwenden können. Und ansonsten findet auch im August, am 17. August, das ist ein Samstag wieder, ein Kurs bei der Gartenakademie zu Hochbeeten statt. Der Kurs heißt Bunt und essbar, Ideen für Hochbeet und Balkon. Können Sie sich gerne anmelden über die Seite der Gartenakademie www.gartenakademie.sachsen.de. Ein paar Plätze sind noch frei. Und ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Ernten vom Hochbeet oder eben auch so beim Ernten aus dem Garten. Und bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.